Diese Folge wird unterstützt von Diversity Academy. Heute spreche ich mit einer der wichtigsten Stimmen auf LinkedIn, wenn es um Diversity, Inclusion und intersektionalen Feminismus geht. Wir sprechen über inklusive Produktentwicklung, was Gesundheitsschutz mit Teilhabe zu tun hat und warum es nicht reicht, nur für weiße Cis-Frauen zu kämpfen. Und keine Sorge, auch wenn Beri heute nicht dabei ist, wird es am Ende ein Lied geben, das ich wie immer raten muss. Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter. Hi erstmal allesamt. Heute haben wir eine ganz besondere Gastperson, und zwar die zweite Gastperson. Und ich freue mich einfach wahnsinnig. Beri hatte eigentlich ursprünglich geplant, diese Intro zu machen und über unsere Gastperson zu sprechen, woher sie die Person kennt und wieso sie die Person schätzt. Und da sie jetzt nicht da ist, mache ich das heute. Falls ihr euch fragt, wo Beri ist, Beri hat nochmal mit der Spende was zu tun gehabt und hat es ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, und deswegen mache ich das heute auch alleine, beziehungsweise nicht ganz alleine, denn ich habe Daniela Schubert zu Gast. Und jeder, der unseren Podcast schon mal gehört hat, sollte diesen Namen eigentlich kennen. Hi Daniela, schön, dass du da bist.
Hi, ich habe schon gehört, viele kennen mich hier schon. Und schöne Grüße und gute Besserung an Beri. Das ist mir wichtig, vorweg einmal auch zu sagen, noch bevor wir irgendwie inhaltlich sprechen zu all den Themen, die uns gerade umtreiben. Das ist mir wichtig, an der Stelle zu sagen, wir vermissen dich und pass gut auf dich auf.
Dankeschön. Ja, pass auf dich auf, Beri. Genau, Daniela hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, in unserem Podcast ist, weil wir einfach viel über Diversity, Equity und Inclusion reden. Und eine der, also finde ich, wichtigsten Stimmen auf LinkedIn in dem Bereich ist Daniela. Und das ist auch eine Expertise, Daniela. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist?
Es gibt immer so schöne Sätze in englischen Fernsehsendungen mit I'm best known for, offensichtlich I'm best known for euren Shoutout hier in den Podcasts. Aber ganz davon abgesehen, stelle ich mich sehr gerne nochmal selber vor. Ich arbeite als DEB Consultant und Coach. Das heißt, DEB ist die Abkürzung für Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, und zu Deutsch sehr zusammengefasst Diversität und Inklusion. Dabei begleite ich halt Organisationen, Teams und auch Führungskräfte in Veränderungsprozessen und coache auch Führungskräfte zum Beispiel für diversitätssensiblere Führung, Inclusive Leadership und ähnliche Anliegen.
Ja, und du hast, darüber habe ich dich auch so ein bisschen gefunden, glaube ich. Dein erster Post, den ich super cool fand, war der, wo du dein Workbook vorgestellt hast. Du hast so ein DEIB Alphabet, so ein Handbuch. Beri nennt das immer ihre DEIB Bibel, die einfach super, super cool ist, weil da so viele Begriffe drin sind. Und deswegen nennen wir dich, glaube ich, auch so oft im Podcast, weil wir Begriffe nennen, die wir von dir aus diesem Workbook gelernt haben, wo so manchmal das Gefühl hatten, wir wussten schon, dass da ist was und es ist irgendwie falsch oder es ist nicht richtig, das fühlt sich nicht gut an. Und dann gibst du uns Namen dafür, sowas wie Hisplaining oder Men's, das sind so Sachen, da hatten wir nie einen Namen, aber wir hatten ein Gefühl, und das gibt dieses Workbook. Also an der Stelle auch eine Riesenempfehlung von mir. Wir packen es in die Shownotes. Schaut euch das Workbook gerne an, kauft das. Das ist super toll.
Ja, vielen Dank. Und genau, mir war das halt ein Anliegen, das erklärt sich halt schon auch in meiner Vorstellung. Wir sprechen so viel auch über Branchensprache, branchenspezifische Fachsprache. Und an der Stelle ist ganz oft auch im Diversitätsbereich dann die Frage, was ist das eigentlich? Wie heißt das? Oder wie erkennen wir auch überhaupt Diskriminierungsmuster? Zum Beispiel, wenn es spezifisch auch um Antidiskriminierungsarbeit geht. Und da war es mir einfach ein Anliegen, das Ganze in ein Workbook zu übersetzen, Begriffen auch Erklärungen zu geben und nicht zuletzt nicht nur ein Glossar zu schreiben, sondern auch die Möglichkeit des Weiterdenkens und des gemeinsamen Denkens zu schaffen. Das heißt, für mich war es wichtig, jedem Begriff auch zwei systemische Fragen noch anzuschließen. Systemisch deshalb, weil ich selber auch eine systemische Coaching-Ausbildung habe, sodass im Grunde genommen jede Person, egal ob sie gerade zufällig zum Beispiel in der HR-Verantwortung arbeitet oder selber im DEB-Bereich oder auch Führungskraft ist oder, also da auch in unterschiedlichen Rollen und Positionen unterwegs ist, mitarbeiten kann und reflektieren kann. Und genau das ist auch das Ziel von diesem Workbook im Grunde genommen, erstmal einen Einstieg zu schaffen, einen schwellenarmen Einstieg, sich auch selbst erstmal zu reflektieren oder auch Dinge nachzulesen.
Ja, nee, ist dir sehr gut gelungen. Ich finde es auch ein sehr tolles Sachen. Sehr gut gelungen.
Dankeschön.
An der Stelle. Du warst ja aber nicht immer in dem Bereich tätig. Du bist jetzt sehr aktiv im Thema Inklusion, aber früher warst du ja tatsächlich Product Ownerin. Und dann bist du irgendwann gewechselt. Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du zu diesem Wechsel gekommen? Und bist du jetzt glücklich in der jetzigen Position?
Sehr schöne Frage. Ja, das klingt ja fast wie so eine HR-Frage,
ja.
Einstellungsfrage. Also erstmal vielleicht da ganz kurz. Ich habe insgesamt inzwischen mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Manchmal fühle ich mich ja noch nicht so alt wie auf dem Papier, aber das kommt halt inzwischen zusammen. Und im Grunde genommen ist ungefähr die Hälfte dieser Zeit auch schon die Arbeit in dem Bereich gewesen, nicht so exponiert auf LinkedIn und auch nicht so exponiert als Vollzeit-Selbstständigkeit, aber du hast schon die IT-Branche angesprochen, in der ich unterwegs war. Das waren dann auch für mich die Positionen, wo ich das Wissen um Inklusion mit einbringen konnte. Also das heißt beispielsweise Personas auch inklusiv zu formulieren. Mhm. Also Personas ist das, was man im Marketing auch sehr vereinfacht übersetzt, Zielgruppen nennt. Und auch da die Zielgruppenformulierung, ich kam aus dem Projekt- und Kommunikationsmanagement zu sagen, die Zielgruppen eben nicht stereotypisiert zu formulieren für Produkte und Dienstleistungen, denn es gibt immer KäuferInnen, die entsprechend andere Merkmale mitbringen als die, die oft definiert werden. Und das war mir auch in meiner eigenen Arbeit schon immer wichtig. Das heißt, ich habe Use Cases verantwortet, die auch ganz spezifisch dann auf Barrierefreiheit einzahlten, die ganz spezifisch auf Inklusion und Diversität einzahlten. Und so im Grunde genommen auch die Themen schon lange, bevor ich selbst aktiv dann Content auf LinkedIn geschrieben habe, zu den Themen auch schon vorangetrieben habe.
Ja. Ja, super spannend. Ich finde Product Management generell sehr spannend und auch, also ich bin ja im HR tätig, aber Product und Design ist auch mein, ich bin die Business Partnerin bei uns für Product und Design. Deswegen finde ich es super spannend, da immer wieder dazu zu lernen, weil ich glaube, man kann auch nur eine gute HR-Managerin sein oder Businesspartnerin, wenn man das versteht, das Feld. Und auch bei uns sehr viel gerade los ist im Bereich Inklusion und was bedeutet das und wie können wir unser Produkt von Anfang an inklusiver gestalten und nicht nur im Sinne von, hier sind Richtlinien aus der EU, die müssen wir umsetzen, sondern wie ist es wirklich für unsere UserInnen brauchbar und zwar für alle und nicht nur eine kleine Teilgruppe.
Ja, absolut. Und dazu gehört zum einen die strategische Planung, also sowas zu überlegen, wie könnten Zielgruppen sein, wie sind auch Gesetzgebungen, ne? Die hast du auch angesprochen, Das ist natürlich auch wichtig. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, wo haben wir denn beispielsweise auch in unseren entweder Entwicklungsteams, wenn es um digitale Produkte geht, wie Websites, Apps und so weiter, oder aber auch um physische Produkte wie Marktforschung, wo haben wir da die Diversifizierung der Personen, die die Produkte nachher auch testen? Also in der IT sind es TesterInnen, in der Marktforschung sind es dann eben Personen, die zu Gruppendiskussionen eingeladen werden oder in Einzelinterviews befragt werden und da auch spezifisch darauf zu achten, nicht immer wieder die gleichen homogenen Gruppen einzuladen, weil sonst kommen wir ans Ende der Thematik. Wie bekannte Beispiele zeigen, sowas wie, dass Seifenspender oder Desinfektionsspender eben bestimmte Dinge nicht können oder nur auf weiße Hautfarbe getestet wurden. Und das sind natürlich auch Biases, wo man dann sich auch fragt, warum ist das überhaupt entstanden und wo in dem System und der Struktur haben Menschen gefehlt, die eben mehr als bestimmte Normen oder Homogenität mitgebracht haben. Und das ist eine Kernfrage, die mich immer wieder natürlich auch umgibt, zu sagen, wer fehlt eigentlich in den Prozessen?
Ja.
Oder auf Events oder in Teams oder auch in Führungsebenen.
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass es verschiedene Dimensionen von Inklusion gibt. Und ich glaube, was ich das letzte Jahr vor allem gelernt habe, was mir vorher noch gar nicht so doll bewusst war, ist einfach, dass Feminismus und Inklusion, dass es intersektional sein kann und sein sollte. Diesen Begriff kannte ich nicht, also ich kannte den Begriff der intersektionalen Feminismus nicht, aber ich hatte auch kein Gefühl dafür, dass das vielleicht sinnvoll ist. Das ist was ich viel im letzten Jahr gelernt habe. Bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass es nicht früher kam, aber es ist was ich durch meine eigenen Mehrfachmarginalisierungen erst verstanden habe, wie die verbunden sind. Und das ist ja auch was ich von dir lese bei LinkedIn, was ich sehr schätze, dass du da sehr aktiv im intersektionalen Feminismus und Inklusion bist, dass du versuchst, alle Dimensionen mitzudenken und immer wieder darauf aufmerksam zu machen, es gibt noch mehr als männlich, weiblich, divers. So, da gibt es ganz viele Dimensionen. Und manche sagen dann immer, das ist, also ich habe auch schon häufiger gesagt, es ist zu viel, lass uns auch auf eine Sache konzentrieren. Aber ich finde, gerade dieser intersektionale Ansatz ist die einzige Art, um wirklich Probleme zu lösen, um wirklich, also um an die Root Cause zu setzen, sozusagen an die Wurzel des Problems zu gehen. Deswegen wäre für mich auch interessant aus deiner Erfahrung heraus, wie du das auch siehst mit diesen intersektionalen Ansätzen und was du vielleicht auch schon vielleicht für Probleme gelöst hast oder gesehen hast, dass Probleme gelöst wurden, weil intersektional gedacht wurde und nicht nur Einzelkategorien wieder.
Ja, genau. Also es ist auch eine ganz wichtige Frage an der Stelle, weil das, was du sagst, auch eben ein Teil von DIB-Arbeit oft darstellt, zu sagen, wir hierarchisieren oder kategorisieren bestimmte Gruppen von Menschen, sowas wie Frauenquote. Und das alles ist erstmal nicht verkehrt, aber es wird eben nicht intersektional gedacht. Und bevor wir auch hier wieder ein Wort oder einen Begriff nutzen, den vielleicht nicht alle HörerInnen kennen, nicht alle, die sozusagen hier gerade am Podcast teilhaben, vielleicht auch da noch kurz zur Erklärung: Intersektionalität benennt quasi die gleichzeitigen Diskriminierungsdimensionen, die Menschen erfahren. Und das ist nicht nur die Mehrfachdiskriminierung, sondern daraus resultieren komplett neue und vor allem auch stärkere Diskriminierungsdimensionen. Das heißt, an der Stelle, der Begriff ist dann final geprägt worden von Kimberlé Crenshaw. Da ist auch der TED-Talk sehr sehenswert. Sie macht das an den Intersektionen, also tatsächlich auch an einer Art von Straßenkreuzung, Intersektion, Intersection, deutlich von Race, Class und Gender. Also sie als schwarze Frau von Klassismus betroffen, erlebt neue Dimensionen, neue Diskriminierungsdimensionen. Man muss aber auch dazu sagen, der Begriff ist von ihr geprägt worden. Die Kämpfe um die intersektionale Thematik, die haben aber deutlich schon früher stattgefunden und liegen in der schwarzen ArbeiterInnenbewegung schon im 19. Jahrhundert. Das heißt, wir reden hier auch von Geschichte und Erfolgen, die immer wieder intersektional stattgefunden haben. Sei es zum Beispiel gerade, wir nehmen diese Folge im Pride Month auf, auch das Thema der Riots, der Queer Riots in den USA, die jetzt prägend waren für das, was heute eben der CSD ist. Und auch diese Kämpfe wurden geführt von schwarzen Transfrauen, schwarzen SexarbeiterInnen. Und es ging immer um die Mehrfachdiskriminierung, und zwar die neue Art der Mehrfachdiskriminierung. Das heißt, die meisten werden eben und erleben noch mehr Probleme innerhalb von Strukturen und Systemen, die eben diskriminierend sind. Und deswegen braucht es neue Lösungsansätze auch in Unternehmen. Nehmen wir die Frauenquote nochmal als Beispiel. Ich habe in dem Buch von Ramzi Fatfuta auch dazu publiziert, die Frauenquote ist nicht komplett schlecht. Ich will sie auch nicht abschaffen. Ich möchte auch gar nicht bestimmte Kategorien abschaffen, sondern auch bestärken. Denn die Kämpfe müssen nicht eindimensional auf der Diversitätsdimension gekämpft werden, sondern auf dem gleichen Ziel beruhend. Also das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass zum Beispiel Sexismus viele Menschen betreffen, dann betrifft Sexismus nicht nur weiße Cis-Frauen, sondern auch nicht-binäre Menschen, auch intergeschlechtliche Menschen und auch Transmänner. Und an der Stelle müssen wir anfangen, die gemeinschaftliche Arbeit auch als solche zu führen, um schneller mehr zu erreichen und diese sogenannte Verbündetenschaft auch tatsächlich zu leben und kein Gegeneinander mehr zu schaffen. Also die weiße Cis-Frau in der Führungsebene ist super, Es ist eine von vielen Kämpfen, aber es geht auch einfach um noch mehr und nicht jede marginalisierte Gruppe sollte da den gleichen Kampf dann 10 Jahre später nochmal führen müssen.
Ja, das ist das, was ich das letzte Jahr so ein bisschen erst verstanden habe. Das ist, glaube ich, auch aus meinem Privileg der weißen Cis-Frau heraus, erst so richtig verstanden habe, als meine ADHS-Diagnose bekommen habe und dann noch eine zweite Marginalisierung erfahren habe und dann Kinder bekommen habe und Elternteil war und noch eine dritte dazu kam. Mhm. Und halt das immer, und ich da immer wieder die neuen gleichen Kämpfe, wie du gesagt hast, immer wieder die gleichen Kämpfe wiedergeführt habe und die gleichen Diskussionen und da sich erst Sachen zusammengeknüpft haben für mich. Und ich verstanden habe, dass wenn das die Ursache, das Problem bekämpfen würde, anstatt dass ich sage, ich kämpfe jetzt für die Frauen, ich kämpfe jetzt für die Transfrauen, also alle einzeln, wenn man es zusammentun. Also ich glaube auch, das, was mich auch immer auf LinkedIn schön finde und weshalb ich, also was ich da an dem intersektionalen Feminismus schön finde, dass auch alle sich gegenseitig dann unterstützen. Also man ist ja, man kämpft ja gegen ein sehr machtvolles System. Also das Patriarchat ist ja schon ein sehr großes, machtvolles System. Und wenn jeder seine Einzelkämpfe kämpft, dann haben wir einfach nicht so viel Lautstärke, nicht so viel Stimmung und nicht so viel Kraft. Wenn aber alle sich zusammentun, die von diesem gleichen System marginalisiert und diskriminiert werden, dann haben wir ja viel mehr, meine Mutter würde sagen, Schmackes dahinter. Und ja. Genau, das ist das, was für mich so dieser, das mag ich, das liebe ich bei LinkedIn auch, weil ich da Leute gefunden habe, die sehr intersektional sind. Da mag ich es sehr, dass genau, dass da ich das Gefühl habe, dass die Unterstützung von allen Seiten kommt, für alle Seiten, nicht in jeder, überall, aber in meiner Bubble, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen versuche ich das immer mehr zu leben auch und immer mehr mitzudenken und einzubeziehen und zu lernen daraus. Ja,
also. Ja, voll. Und was ich da auch nochmal wichtig finde, ist zu sagen, in dem Moment, wo wir Intersektionalität auch tatsächlich versuchen umzusetzen in zum Beispiel Veränderungsvorhaben, geben wir auch nicht mehr die eigene erfahrene Gewalt weiter. Also wenn, nehmen wir das Beispiel nochmal, eine Cis-Frau dann kämpft und dabei andere marginalisierte Gruppen ignoriert, tut sie eigentlich nichts anderes als das, was wir patriarchal kritisieren. Nämlich ja. die Ausgrenzung weiterer marginalisierter Gruppen und dazu sagen, also da sind auch so klassische, fallen dann so klassische Sätze wie, ich musste da ja auch durch. Aber es geht ja gar nicht mehr darum, dass alle die gleichen Hürden nehmen sollten, sondern dass niemand mehr diese Barrieren überhaupt erleben muss in einer Utopie. Natürlich ist das nicht sofort umsetzbar, aber in einer Utopie und in den Kämpfen und in den Veränderungen geht es ja da eben dann auch um systemische Veränderungen, zu sagen, wie können wir denn beispielsweise Arbeitsplätze so niedrigschwellig für alle gestalten und auch gleichzeitig nicht nur im Berufsstart, also im Kontext von Bewerbung, sondern eben auch auf Führungsebene.
Ja. Das stimmt, das ist ein super spannendes Thema. Du schreibst aber auch über ein anderes super spannendes Thema, finde ich, und zwar Infektionsschutz und Teilhabe für Menschen mit Immunproblemen. Das ist eins, was fast keine Sichtbarkeit hat, glaube ich, auch nicht auf LinkedIn. Und die einzigen beiden Personen, die mir jetzt einfallen, die darüber regelmäßig schreiben, bist du und Franziska. Franziska Haug, kann ich gerne auch in den Shownotes verlinken. Und ich finde es super, ich lerne jedes Mal so viel und habe zum Beispiel jetzt auch meine Mundspülung, die ich jetzt regelmäßig mache, weil ich mir Franziska verzweifelt geschrieben habe und zu ihr meinte, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe halt 2 Kita-Kinder, die bringen so viele Keime nach Hause. Ich kann die ja nicht zwingen, Masken in der Kita zu tragen. Was mache ich? Ich bin nur noch krank. Und da mir super viele Tipps gegeben hat, wie ich auch uns schützen kann in einem gewissen Rahmen. Und du klärst einfach super viel dazu auf. Deswegen würde mich interessieren, was du denkst, was Unternehmen jetzt eigentlich dazu brauchen und auch zu dem Thema, deine Meinung wissen.
Ja, klar. Also wenn es erstmal darum geht, dass Organisationen ja nun mal Angestellte haben, sowohl in Präsenz als auch hybrid und remote, ist eine der Verantwortung von Arbeitgebenden, ihre ArbeitnehmerInnen gesund zu halten. Das wissen wir so aus Arbeitsschutzthematik, das wissen wir auch aus so Fortbildung, aus Schutzsachen, die regelmäßig auch stattfinden. Das ist eigentlich auch eine gesetzliche Verpflichtung. Und in dem Moment, wo wir über Krankheit sprechen, und zwar hier an der Stelle auch seit 2020 eben über einen Virus der Biostoffklasse 3 von 4, also die gleiche wie HIV, dann geht es eben darum, den Schutz dafür zu schaffen für die Mitarbeitenden, denn nicht nur Schulen und Kitas sind leider weiterhin die Haupttreiber für Infektionsgeschehen, sondern auch Großraumbüros und Arbeitsstellen. Und um das abzukürzen an der Stelle, kann man sagen, es helfen halt Luftfilter mit dem HEPA-Standard H13 oder höher, CO2-Messgeräte und im Idealfall eben kontinuierliche Frischluftzufuhr, die Diskussion, die wir eben aus anderen Kontexten auch schon kennen. Und da ist auch wichtig zu sagen, es geht gar nicht um die Teilhabe von Menschen mit Immunproblemen nur alleine, sondern insbesondere ist das eigentlich ein Inklusionsthema, das alle betrifft. Du hast das gerade auch gesagt, ne? Die ständige Krankheit hat Folgen, die hat auch Folgen für deinen Arbeitgeber.
Ja.
So an der Stelle, nicht nur für deine Gesundheit, sondern für Fehlzeiten. Fehlzeiten kosten Unternehmen Geld und immer gilt, die Prävention ist günstiger als Krankheit. Das ist leider, also wenn wir überlegen, was Kondome kosten und was und HIV kind. Kostet und ja gut.
Oder das Kind nicht, gedacht.
Genau. Ja, ich tue mich sehr schwer damit, Viren mit Kindern zu vergleichen.
Das ich darf kam das
von
glauben.
Dir. Genau, ich hätte das nicht gemacht, aber wenn ich, wenn wir das mit einer HIV Medikation mit der Therapie vergleichen, ist das halt deutlich teurer, als Kondome zu verwenden. Und hier gilt das Gleiche, ein Luftfilter und auch die regelmäßige Wartung von Luftfiltern und das Fenster aufzumachen, ist übrigens eh kostenlos. damit wäre halt, also das Infektionsrisiko kann halt so um bis zu 30% schon mal reduziert werden. Und wenn wir uns Krankheitstage und Krankenstände in Statistiken angucken und da einfach mal 30% circa runterrechnen würden, würde es bestimmten Unternehmen auch besser gehen. Das heißt, das ist halt nicht nur eine ethisch-moralische Frage den Menschen gegenüber, die halt dauerkrank sind und irgendwann vielleicht auch arbeitsunfähig werden, sondern es ist eben auch eine wirtschaftliche Frage. Und vielleicht noch eins, die Thematik mit Luftfiltern bildet eben nicht nur den Schutz vor Viren ab, sondern schafft auch, vor allem wenn wir CO2-Gehalt in der Luft messen, wenn wir Frischluftzufuhr schaffen, schafft es auch eine deutlich bessere Konzentration in Räumen. Also alle, die mal ein CO2-Messer verwendet haben, können ja mal ausprobieren, wie lange es dauert, keine gute Luft mehr im eigenen Büro zu haben. Ich habe es bei meinem eigenen Büro mal ausprobiert. Das dauert 40 Minuten.
Ja, das kann man als stickige Luft bezeichnen.
Ja, genau. Und ab da ist es, habe ich halt nicht nur das Gefühl der stickigen Luft, sondern ich habe Daten. Und wenn wir schon über Daten sprechen, auch in der Veränderung, dann gilt da das Gleiche.
Was mich an dem Thema wieder fasziniert und was ich total nicht verstehe, ist, dass du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist einfach teuer, sich nicht darum zu kümmern. Ne? Also und auch sehr messbar. Diversity ist zwar auch teuer, sich nicht darum zu kümmern, aber es ist nicht so, also ich finde gerade bei sowas wie Krankenstände, darüber gab es gerade erst einen Bericht von den Krankenkassen, dass wir die senken müssen und so weiter. Es ist ja da, das Wissen, es ist nicht teuer, es umzusetzen und trotzdem ist da so eine riesige, also so eine riesige Ignoranz oder man will es nicht oder man tut es nicht und ich verstehe, also ich habe das jetzt gerade mit der Kita, weil ich versuche in der Kita auch Luftfilter zu bekommen. So. Und die Kita selbst hat kein Geld dafür, es ist eine öffentliche Kita, also versuche ich es beim Land. Und das Land hatte das zwischenzeitlich mal gefördert während Corona und jetzt nicht mehr. Aber es macht ja keinen Sinn, weil ich weiß jetzt schon, dass wir nächste Kita wieder so viel Schließzeiten haben werden, nächste Kita-Winter. Und sie können uns einfach, das kostet ja auch nicht viel, die kosten für die Kita 3.000 bis 5.000 Euro, die Luftfilter, das ist ja wirklich nicht teuer. Wenn du dann nur von dieser Kita die Krankheitsstände und die Krankheitsstände von den ganzen Eltern, die dann nicht arbeiten können, reichen das, ist das ja in einem Jahr, also in einem Kita-Winter alles wieder drin. Und ich verstehe diesen Widerstand nicht, warum man das nicht fördert und nicht fordert und nicht vielleicht einfach auch gesetzlich verankert, weil es ist nicht schwer umzusetzen, es ist nicht teuer und es sichert der Wirtschaft ja auch total viel Geld. Und gerade Merzi, der hier immer rumjammert, wir sollen mehr arbeiten, dann soll er doch mal bitte schön was dafür tun, dass wir mehr arbeiten können. Ne? Dann soll er uns dafür sorgen, dass wir nicht so viel krank werden. Also ich verstehe es nicht. Und die Frage ist, hast du eine Ahnung, warum dieses menschliche Verhalten so ist? Hast du eine Theorie? Weil ich verstehe es nicht und ich ärgere mich darüber immer und ich verstehe es nicht. So.
Ja, genau. Also die Handhabe ist ja erstmal nicht schwer. Das ist ein total wichtiger Satz. Also gerade wenn es um Luftfilter geht, geht es gar nicht darum, die ganzen Wände runterzureißen und da irgendwie neue Klimaanlagen einzubauen, sondern im Zweifel geht es um Gerät, was wie eine Stehlampe funktioniert. Stecker rein, Taste an und fertig. Aber wenn wir das mit Veränderungen vergleichen aus der Historie, also das ist ja nicht unsere erste Pandemie, die immer noch existent ist, sondern das, wir hatten HIV und haben auch immer noch eine HIV-Pandemie, aber sie ist medikamentös deutlich besser behandelbar inzwischen. Wenn wir das zum Beispiel damit vergleichen, dann gab es da die gleiche Stigmatisierung seit den 70er Jahren ungefähr. Gibt es HIV? Richtig bekannt wurde es dann in den Medien auch durch die ersten HIV-Toten, also dann AIDS-Gestorbenen Prominenten in den 80er Jahren. Das heißt, da sind ja schon mal irgendwie 10 Jahre ungefähr. Plus, bis es dann PrEP und ART gab, also PrEP als Prävention und ART als medikamentöse Therapie, HIV-Viren nicht mehr messbar zu machen im Blut, also damit dann auch nicht mehr infektiös zu sein, sind halt nochmal viele, viele Jahre ins Land vergangen. Und diese vielen, vielen Jahre waren verbunden mit Stigmatisierung, waren verbunden auch mit so Freiheitsdiskussionen, waren verbunden mit Macht und Privilegien. Und an der Stelle wiederholt sich, so leid es mir tut, auch da die Geschichte.
Ja.
Und ich kann diesen Satz nicht so sonderlich gut ausstehen, weil wir eigentlich weiter sein müssten, auch medizinisch, auch vom Verständnis her. Aber es wird halt eine ganze Krankheit gegaslightet. Und je öfter diese Krankheit ja auch passiert, wir sind jetzt irgendwie im Jahr 6 dieser Pandemie von Covid, desto höher ist das Risiko, ne? Du hast eben schon gesagt, die Luftfilterversorgung in so einer Kita kostet dann irgendwie eine mittlere vierstellige Summe. Aber was kostet denn das Ganze, wenn eine der Elternteile nicht mehr arbeitsfähig ist?
Ja.
Wenn Menschen dann bettgebunden sind oder hausgebunden. Und da sind wir dann nämlich bei der Thematik, dass eigentlich jede Person, die schon eine Covid-Infektion hatte, und darüber gibt es Modellierungen, dass es fast alle inzwischen auf der Welt sind, oder in einzelnen Ländern wurde es auch schon konkreter modelliert, dass eben eigentlich jede Person, die sich nicht geschützt hat, mindestens schon eine Infektion hatte. Da steigt halt mit zunehmender Infektion steigt das Risiko, und mit jeder Infektion ist auch jede Person Risikogruppe. Das heißt, wir sprechen gar nicht nur über immunsupprimierte Menschen. Das ist halt auch eine Fehlleitung. Diese Risikogruppen gab es am Anfang der Pandemie zur Verteilung von Impfstoffen, die sozusagen eher da noch nicht für alle verfügbar waren. Das heißt, da ist es total wichtig, auch zu gucken, was sind die ersten Risikogruppen. Aber die Risikogruppen sind wir inzwischen fast alle. Fast alle, die eine Covid-Infektion hatten, sind Risikogruppe.
Mhm.
Und natürlich kann man das noch differenzieren. Wer hat dann noch zusätzliche chronische Krankheiten? Wer hat eine Neurodivergenz oder auch mehrere und so weiter und so fort? Also da über Marginalisierung zu gehen. Und dann sind wir wieder in der Intersektionalität und der medizinischen Versorgung. Denn MECFS oder auch Long-Covid, die mildere Form von MECFS, wird medizinisch ja auch einfach nicht differentialdiagnostisch betrachtet.
Ja.
Das heißt, die ganzen Studien basieren jetzt darauf, dass alle Depressionen haben. Und ich würde mich ja sehr freuen, wenn dadurch wirklich die Awareness für psychische Erkrankungen steigt. Aber der Rückschluss ist ja eher, dass ÄrztInnen Symptome nicht ernst nehmen und sagen, dann hast du halt eine Depression. Und dann sind wir halt bei den Punkten, die wir auch historisch schon mal hatten. Siehe Frauen, die mit Hysterie diagnostiziert wurden.
Ja, total spannendes Thema. Ich könnte darüber ewig reden. Und ich glaube, das Problem ist, dass sich so schnell politisch zumindest nichts ändern wird. Deswegen vielleicht auch die Frage hier noch an dich als Abschluss von diesem Thema, was jede Person tun kann, um hier inklusiver zu sein und einen Teil dazu beizutragen, weil ich sehe März jetzt nicht in den nächsten 4 Jahren irgendwas tun. Weder in dem Bereich noch in anderen. Anderes Thema. Aber ja, was kann jede Person tun, um inklusiver zu sein in dem Bereich?
Ja, genau. Also wichtig ist, dass natürlich politisches oder gesellschaftliches Gaslighting das eine ist, aber wie bei jeder Veränderung auch in patriarchalen und kapitalistischen Systemen bei uns beginnt. Ich kann halt nicht ändern, gerade wer irgendwie Kanzler ist, aber ich kann ändern und Awareness schaffen. Ne? Ein Teil hast du schon gesagt, ich schreibe regelmäßig darüber, das heißt, mach das Thema sichtbar, das kann jede Person, sich da zu informieren und zu schreiben. Und ich mache das Ganze natürlich auch in meinem Alltag sichtbar. Das heißt, ich nehme einen mobilen Luftfilter mit da, wo ich in geschlossenen Räumen bin. Ich nehme auch ein CO2-Messer mit. Ich trage sowieso seit 5 Jahren FFP3-Masken, wann immer ich Luft mit anderen teile. Und bei privaten Treffen spreche ich über genau das Thema. Ich meine, wenn es um HIV-Prävention ging, um das weiter nochmal zu vergleichen, würde ich ja auch mit einer Person darüber sprechen, wo lag gerade das Risiko, was sind Inkubationszeiten etc. Das heißt, ich bleibe bei dem fachlichen Wissen, das ich tatsächlich dann auch weitergebe und auch erfrage.
Ja, super spannend. Ja, also wer Daniela noch nicht folgt und sich für das Thema auch interessiert, gut, große Follower-Empfehlung. Follow-Empfehlung? Jetzt bin ich so denglischen. Folge-Empfehlung. Folge-Empfehlung. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir dich häufig erwähnt haben im Podcast und ich glaube, das weiß auch jeder. Und ich habe dir auch schon häufiger, glaube ich, persönlich gesagt, dass mir das, dass deine Arbeit mir viel bedeutet und dass du mich da viel beeinflusst und viel mitgibst, sowohl beruflich, aber als auch persönlich. Bei mir ist es sehr vor allem, also du hattest mal irgendwann eine Studie gepostet zu der ADHS-Medikamenten und PMS und das war so ein krasser Aha-Moment. Jetzt bin ich deswegen gerade daran zu schauen, dass ich irgendwie einen Arzt finde und einen Endokrinologen, irgendwer, der sich mit dieser Mischung auskennt. Und mich wird das erste Mal auch ernst genommen, weil wenn ich den Ärzten sage, hey, da gibt's eine Studie, dann sind die, ist da eine? Und dann gucken sie sich die an, dann sind sie, oh, das ist ja interessant, das wusste ich noch gar nicht. Aber genau, also du berührst Menschen mit deiner Arbeit und du beeinflusst Menschen mit deiner Arbeit. Und die Frage kommt von Beri, sie wollte nämlich gerne wissen, wie es sich anfühlt für dich zu wissen, dass deine Arbeit spürbar andere beeinflusst.
Das fühlt sich natürlich total empowernd und selbstwirksam an, ne? Das ist halt genau das, warum ich das mache. Also zu sagen, wir brauchen die Veränderung und die Veränderung findet halt mit denen statt und für die, die wirklich auch selber was verändern wollen, sei es jetzt im eigenen privaten Umfeld, ne, wie du gerade gesagt hast, oder natürlich beruflich bei mir auch in Teams und mit Führungskräften und Organisationen, um da eben mehr zu erreichen. Und das ist natürlich extrem empowernd und hat auch einfach zur Folge, dass man sagt, man kann was erreichen. Also in dieser ganzen destruktiven Phase aktuell von Faschismus nimmt zu. Wir haben irgendwie auch hier politische Strömungen, die extrem diskriminierend sind. Findet ja ganz oft das statt, ich kann gar nichts mehr tun oder das lohnt sich ja eh nicht. Und ich kann nur allen sagen, doch, es lohnt sich. Und es lohnt sich vor allem mit denen, die Lust drauf haben und die die Motivation mitbringen, auch was tun zu wollen. Und dass diese Menschen gibt es. Und die sind nicht nur AktivistInnen, die sowieso schon seit Jahren und Jahrzehnten zum Beispiel auf den Straßen unterwegs sind und verschiedene Kämpfe dort kämpfen, sondern das sind auch ganz klar die Leute, die eben Veränderungen begleiten und Veränderungen anstiften.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch unterschreiben, glaube ich so. Also seitdem ich ein bisschen aktiver bin, dass ich daraus tatsächlich Wirksamkeit Also manche fragen mich, warum machst du das? Natürlich auch, um was zu verändern, aber auch, weil es mir hilft, mit Hilflosigkeit vielleicht auch ein Stück weit umzugehen. Also weil da ist so viel Schlechtes in der Welt und ein bisschen was zu tun und ein bisschen Selbstwirksamkeit zu spüren, nimmt mir die Hilflosigkeit, also mir persönlich. Deswegen kann ich das verstehen.
Für mich hilft auch immer, und das ist auch ein Modell, was ich mitnehme in Coachings oder in bestimmten Workshops, immer wieder auch die Rückbesinnung zu sagen, was ist eigentlich mein Einflussbereich? Ich habe es in einigen Gesprächen jetzt auch schon gesagt und vielleicht klingt das flapsig, aber ich kann halt gar nicht Trump oder Merz anrufen und sagen, hey Dude, lass das.
Schön wär's.
Ja, natürlich kann man sich hocharbeiten und das alles versuchen, aber die ersten Einflüsse sind nicht die, die ich nehmen kann. Ich kann halt weiterhin Beiträge posten und ich kann auch weiterhin mit Unternehmen zusammenarbeiten und nur so sozusagen dann auch mich darauf rückbesinnen, zu sagen, worauf habe ich eigentlich Einfluss und worauf erstmal keinen. Und das Modell heißt Circle of Influence, also der Kreis des eigenen Einflusses. Mhm. Und der schafft immer wieder die Möglichkeit, auch zu sagen, im Moment ist vielleicht auch gerade alles ein bisschen viel, weil politisch jetzt durch Stapelkrisen auch einfach und gesellschaftlich viel dazukommt. Ne? Pandemie, Klimakatastrophe, Faschismus, das alles bedingt sich. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwer auszuhalten. Und dann aber zu sagen, ja, aber es geht halt gerade auch gar nicht, ne? Kriege auch noch, also bestimmte Weltgeschehen passieren, aber es geht gar nicht darum, ich kann gar nicht alles zur gleichen Zeit beenden oder stoppen, sondern ich kann halt da gucken, wo ist überhaupt mein Einflussbereich und was kann ich tun und da anzufangen und da eben auch dann die Selbstwirksamkeit zu spüren und die Ergebnisse auch zu sehen der Veränderung.
Ich finde es interessant, weil das so ein bisschen jetzt, ich mache eigentlich nie Werbung für meinen Arbeitgeber, weil der Podcast ja sehr losgelöst ist von meinem Arbeitgeber. Aber wir haben momentan eine Kampagne, die heißt 1 Million gute Taten und die spielt da so ein bisschen da rein, weil die Idee dahinter auch ist, dass jeder in seinem Einflussbereich oder seinem Wirkungsbereich gute Taten, was Gutes tun kann, was Kleines bewegen, was Kleines verbessern und dass das da Macht liegt in vielen, die wenig tun. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wenn einfach jeder ein bisschen was tut, dann ist auch viel getan.
Absolut, ja.
Eine Sache, die ich, glaube ich, von dir gelernt habe, ist, dass es okay ist, Leute bei LinkedIn zu blocken. Ich glaube, es gab aber auch mal einen Post von irgendwem, wo die Person sich beschwert hat, dass ich sie geblockt habe. Das fand ich dann auch sehr witzig. Aber ich, ja, keine Person bin ich schnell blockt. Das fällt mir immer sehr schwer. Wann lohnt sich deiner Meinung nach oder wann sollte man blocken? Wann ist der Block-Button sinnvoll und wann lohnt sich aber auch noch eine Diskussion und eine Konversation? Gerade auf LinkedIn, aber auch, ja, also im sozialen Internet, würde ich sagen, ja.
Ja, genau. Also da sprechen wir im Grunde genommen über das Thema auch Gegenrede oder über das Thema überhaupt auch der eigenen zum Beispiel Gesunderhaltung und auch immer wieder da, wie du schon sagst, das Spannungsfeld Aktivismus und bestimmte andere Wirkungsfelder, die vielleicht nicht aktivistisch geprägt sind. Das heißt, was mir wichtig ist an der Stelle, wann blocke ich nicht, ist erstmal zu sagen, ist das ein Kommentar, der zum Beispiel Hass, Diskriminierung, Beleidigung oder Ähnliches beinhaltet oder nicht? Denn da ist für mich die Gegenrede nicht mehr hilfreich. Vor allem nicht an der Stelle, wo es um Online-Diskussionen geht, die sich dann auch reproduzieren. Also lässt man einen Hasskommentar in der eigenen Kommentarspalte stehen, selbst wenn man dann sozusagen noch was darunter schreibt, kommt der nächste Hasskommentar und das ist im Grunde genommen wie so eine Schneelawine, weil der eben nicht gelöscht und geblockt wird und weil es im Grunde genommen ein Freifahrtschein dafür ist, da weiterhin irgendwas zu schreiben und nichts dagegen zu tun. Natürlich kann man digitale Gegenrede führen. Da ist eben auch immer die Frage, wann das sinnvoll ist und wann nicht. Da gibt es auch Studien zu sagen, das ist vor allem dann hilfreich, wenn man das früh beginnt, also zum Beispiel unter anderen Beiträgen, jetzt gar nicht in der eigenen Kommentarspalte. Und um das aber abzukürzen, an der Stelle natürlich muss jede Person selber einen Umgang damit finden, zu sagen, wann ist Gegenrede sinnvoll, wann ist Löschen sinnvoll, wann ist Blocken sinnvoll. Für mich ist ganz klar, ich arbeite in der Veränderung und für die Veränderung. Und es gibt die sogenannte Innovationsannahme. Das ist im Grunde genommen eine Veranschaulichung darüber, wann Veränderung überhaupt gelingen kann und wann nicht. Und diese Innovationsannahme ist im Grunde eine Kurve oder ein Säulendiagramm, je nach Darstellung, die Menschen in so eine Art Zielgruppe einteilt. Und zwar jetzt nicht biasmäßig, sondern in einer Art von, wer ist sozusagen dabei und wer ist verweigernd. Und bei fast jeder Veränderung, und da geht es nicht nur um Diversity oder Inklusion oder von mir aus auch Infektionsschutz, sondern auch um, ne, in einem Unternehmen ist auch schon jede Veränderung eine Personalveränderung.
Ja.
Und jede dieser Veränderungen, ob klein oder größer, hat immer mehrere Gruppen von Menschen dabei. Das heißt, die ersten, die sagen, ja klar, ist gar kein Problem. Ich freue mich auch auf die neue Person, die ins Unternehmen kommt. Oder klar, ich mache das mit dir zusammen. Das sind so diese sogenannten Early Adopter. Und dann gibt's eben die, die sagen, ja, okay, wenn Mimi das sagt, dann schließe ich mich da an. Also so eine Kette von Leuten, die dann sozusagen hinterherkommen und sagen, ja, das klingt auch ziemlich plausibel und gut. Und wenn wir diese Gruppen weitergehen, brauchen wir davon eine bestimmte Anzahl, um die Veränderung sozusagen überhaupt zu schaffen. Und es gibt die Gruppe der VerweigerInnen und die ist bei fast jeder Veränderung immer so zwischen 15% und 20% groß. Und mit denen arbeite ich nicht. Die sind aber oft die lautesten. Und die sind auch in den Kommentaren die lautesten, die sind in Unternehmen am lautesten, die brauchen aber nicht die Perspektive, dass sie ständig Gegenrede brauchen, sondern die brauchen Wertschätzung und eine andere Art von abgeholt werden. Und das ist etwas, was mir sehr bewusst ist, vor allem in der Veränderungsarbeit, die ich mit Teams gestalte, aber die ich unter meinen Beiträgen einfach anders handhabe, vor allem wenn es eben um die um das Absprechen meiner Existenz oder auch von Menschenrechten geht. Da geht es dann um Selbstschutz.
Ja.
Da geht es auch um Schutz der eigenen Community und auch Schutz der KundInnen.
Ja, ja. Gerade das, also das ist das, was ich immer wieder versuche, dass ich vielleicht davon nicht betroffen bin, aber ich überlege, weil nicht bevor ich blocke auch Leute hauptsächlich gar nicht, weil ich mich angegriffen fühle, weil ich mich relativ wenig angegriffen fühle. Also es braucht schon sehr viel, dass ich mich angegriffen fühle. Ich habe eigentlich eine relativ gute Scheißegal-Haltung. Aber das einfach darüber nachdenke, ob das, was jetzt derjenige schreibt, jemand in meiner, der, weil ich nur weil es unter meinem Kommentarbeitrag steht und jemand sieht meinen Beitrag, dann sehen das ja Leute in meiner Community, meine FollowerInnen. Wenn es das wäre, was die als Hassrede empfinden würden, dann blocke ich es tatsächlich häufiger, als weil ich genervt bin oder weil mich immer, also dann ignoriere ich den im Zweifel, wenn mich was nervt, persönlich. Genau, also das ist auch das, der Schutzfaktor ist das, weshalb ich angefangen habe zu blocken und weshalb ich hauptsächlich blocke, weshalb ich auch fast nur transfeindliche Menschen momentan blocken, weil ich habe das Gefühl, die sind irgendwie die krassesten. Ich weiß auch nicht genau, was deren Problem ist, ehrlicherweise, aber Dieters und so blocke ich relativ selten, weil die sehr selten sehr ausfällig werden. Die sind halt so ein bisschen motzig. Was ist denn mit unseren Rechten? Also die motzen halt rum, aber seltener werden die wirklich bösartig, beleidigend. Das sind tatsächlich meistens Cis-Frauen. TERFs. Das sind eigentlich die bei mir am ekeligsten, so wo ich mir denke, was wurdest du denn erzogen? Wer hat denn dir keine Empathie beigebracht, dass du so redest über andere Menschen? Und das sind die Leute, die ich blocke, weil das einfach was ist, was ich nicht stehen lasse und wo ich meine Community schützen möchte. Deswegen, das habe ich auch von dir gelernt, deswegen danke dir dafür.
Sehr gerne.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die wollte ich unbedingt wissen. Und zwar, was würdest du dir wünschen, was Leute über dich wissen, was eigentlich nicht alle über dich wissen, so jenseits von LinkedIn und deiner Expertise, die du hast, einfach, was vielleicht ein Interesse ist, das du hast, was so nicht jeder von dir weiß?
Ja, mir ist aufgefallen, dass ich den Hinweis schon ganz am Anfang in diesem Podcast gegeben habe, nämlich, dass ich sehr gerne englisches Fernsehen gucke.
Ja.
Und damit ja das gar nicht so oft thematisiere, aber ich mag sehr viel englisches Fernsehen deshalb, weil es auch schafft, sehr viel diversifizierter zu sein als das, was wir im deutschen Fernsehen sehen. Und damit meine ich auch jegliche Art von Formaten. Also
ja.
Das müssen nicht hochanspruchsvolle Dinge sein, sondern das sind Gaming-Shows, das sind alle möglichen von auch Entertainment-Formaten, die deutlich diversifizierter sind, als wir es hier kennen. Und deswegen mag ich englisches Fernsehen sehr. Und den Spruch, I'm probably best known for, passt ja auch hervorragend dann hier.
Meinst du englisches Fernsehen im Sinne von britischen oder einfach englischsprachiges?
Britisches Fernsehen, also BBC und Channel 4.
Ja, BBC mag ich auch gerne. Ja, auch einfach ganz tolle Filme, die sie machen. Also die Filme, die drehen, sind einfach klasse. Also es ist kinoreif teilweise, wo ich mir denke, krass, wenn unser ARD sowas hinkriegen würde, wäre die GEZ vielleicht gerechtfertigt. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, dann sind wir schon mal am Ende unseres Podcasts angekommen. Normalerweise kommt jetzt der Teil, in dem Beri Lieder raten lässt. Und natürlich habe ich nicht daran gedacht, ein Lied raten zu lassen. Hast du ein Lied, das dir einfällt? Oder ein Lied, das du dir vorher hat? Wäre dir nicht sogar ein Lied gegeben? Oder war nicht irgendwie sowas?
Genau, Beri hatte mir gesagt, dass es irgendwie darum geht, dass du gerne Lieder rätst. Oder
gerne, okay. Also nee, gerne nehmen wir da mal raus. Es ist so, dass Beri... Also, Beri denkt in Liedern. Also Beri hat anscheinend immer ein Lied im Kopf. Wenn sie ein Thema hat, kommt ihr ein Lied im Kopf. So funktioniert ihr Gehirn. Finde ich wahnsinnig faszinierend, weil bei mir ist es einfach gar nicht so. Ich habe eine sehr homogene Lied. Also ich höre eigentlich nur Taylor Swift. Das ist einfach eigentlich so das, was ich höre. Und Female Rage. Das ist so auch noch ein Player. Also Bear and Wolves oder sowas. Das ist, aber da bin ich eingeschränkt. Mehr höre ich nicht. Das ist immer das Gleiche. Ich höre auch wochenlang das gleiche Lied und auch nicht eine Playlist oder so. Deswegen ist mein Liedwortschatz nicht so groß. Und Beri war sehr entsetzt davon am Anfang. Ich dachte, wie kannst du denn so überhaupt keine Lieder kennen? Und deswegen machen wir das immer so, dass wir am Ende des Podcasts Beri ein Lied versucht, mich raten zu lassen, indem sie entweder versucht raten zu lassen, was in dem Lied vorkommt oder was der, die Künstlerin so gemacht hat, was man vielleicht quizzen könnte, und ich scheitere jedes Mal jämmerlich, das muss man gleich dazu sagen, aber es ist immer sehr viel Freude für unsere HörerInnen, mich dabei zuzuhören, wie ich das versuche. Genau, und deswegen war die Überlegung, ob du das diesmal machen möchtest, ob du ein Lied mitgebracht hast, wo du wo du eine Idee hast, wie ich das raten kann. Wenn nicht, kannst du es auch einfach sagen. Wir können den Raten auch überspringen, wenn du keine Tipps hast.
Genau, also was ich mitgebracht hatte, und ich musste so lachen, weil es schon mal in der Podcast-Folge zum Schluss die Frage war, welches Lied ich für die gemeinschaftliche Podcast-Playlist mitbringe. Deswegen bringe ich hier das Lied nochmal mit. Und dann wird es halt langsam auch zu meinem Signature-Lied für den
sehr
Podcast.
Gut.
Das kann ich dich jetzt nicht raten lassen, weil da müsstest du ja die Podcast-Folge gehört haben, aber ich kann dir andere Tipps geben. Es ist das Lied und die Person, die den ESC letztes Jahr gewonnen hat.
Den habe ich eigentlich verfolgt letztes Jahr.
Ja, genau. Ansonsten nehme ich die Person halt auch sehr gerne, um eben auch da Repräsentation mitzubringen. Es ist eine nicht-binäre Person und es ist ja nicht so oft, dass das stattfindet, wobei wir Sam Smith und Co. inzwischen ja auch kennen.
Ja.
Aber einfach auch lokaler dann nochmal gedacht, genau, die Person, die den ESC gewonnen hat, ist Nemo und das Lied heißt The Code.
Das kenne ich bestimmt. Worum geht's bei dem Lied, genau? Ich kenne es bestimmt, wenn ich es höre. Der Name sagt mir weder vom Lied noch von der Künstlerperson was, aber wenn ich es höre, wahrscheinlich. Worum geht's in dem Lied?
Also es geht im Grunde genommen genau in dem Lied darum, bestimmte Stereotypen und Codes aufzubrechen, die ansonsten gesellschaftlich geprägt und normiert sind. Also genau auf das Thema bezogen, was wir heute hier besprechbar gemacht haben.
Höre ich mir den Anschluss auf jeden Fall an. Ich lerne jede Folge etwas mehr über Popkultur. Das kann man wahrscheinlich jetzt auch, wenn es zum ESC gehört, auch zur Popkultur zählen. Danke dir, dass du Tabiris Rolle heute übernommen hast. Ich hoffe, alle amüsieren sich darüber, dass ich wieder überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte da wirklich gar keinen Schmerz mit, weil ich einfach, Musik war einfach nie, also ich mag Musik, aber es war nie mein Interessensgebiet. Und wenn mich was nicht interessiert, wahrscheinlich auch ADHS-bedingt, dann lerne ich darüber nichts. Also dann ist mein Gehirn so, interessiert mich nicht, ciao. Genau, aber danke dir. Ich höre es mir an, ich packe es auch in die Shownotes für euch. Also ich schätze mal, die meisten kennen es, aber falls ihr es nicht kennt, so wie ich, packe ich es in die Shownotes. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Und vielleicht mal eine allerletzte Frage, ob es noch irgendein Herzensthema gibt, das wir nicht angesprochen haben, was dir noch wichtig wäre zu sagen.
Also bestimmt ganz viele, aber an der Stelle freue ich mich, dass wir eine Stunde gemeinsam Zeit hatten, vieles schon besprechbar zu machen und auch ganz unterschiedliche Perspektiven schon schaffen konnten zu den Themen, die mich begleiten, die mich beruflich begleiten, in meiner Arbeit begleiten, die auch dich begleiten in deiner Arbeit. Das fand ich sehr toll, dass dafür auch Raum war. Und mein Herzensthema an der Stelle ist, dass Beri hoffentlich bald wieder fitter ist und wir jetzt erstmal sie nochmal schön grüßen nach dieser Folge und nach unserem Gespräch. Sie hat auf jeden Fall gefehlt, wenngleich ich das Gespräch mit dir großartig fand und mich dafür natürlich auch sehr bedanke, dass ihr mich beide eingeladen habt.
Ja, ich auch erstmal, ich möchte mich auch bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, jetzt auch mal mit dir zu reden, richtig, weil wir sonst immer nur geschrieben haben bei LinkedIn und ich bin ja nicht so gut darin, Coffee-Dates zu organisieren. Ich werde da besser drin, aber ich finde es immer cringe, Leute anzuschreiben. Ich kann das auch nicht sagen, warum. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns jetzt mal auch gesehen haben und gesprochen haben, und ich danke dir für deine ganze Aufklärungsarbeit, die du jeden Tag leistest, und für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und dass du heute bei uns zu Gast warst. Und danke dir, Daniela. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank euch und dir heute für das tolle Gespräch.
So. Diese Folge wurde unterstützt von der Diversity Academy. Sie begleiten Unternehmen auf dem Weg zu echter Vielfalt mit Trainings, Beratung und digitalen Lösungen rund um DEI, Gleichstellung und inklusive Unternehmenskultur. Ihr Ansatz? Vielfalt ist kein nice to have, sondern ein Teil von Innovation, Compliance und Zukunftsfähigkeit. Mit gesetzlichem Rahmen wie der AGG, der CSRD oder der ESG schaffen Sie skalierbare Lösungen für Organisationen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen wollen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr zwischen den Folgen mehr von uns lesen wollt, könnt ihr uns gerne auf LinkedIn, TikTok und Instagram folgen. Wie immer freuen wir uns auch sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr einen Blick auf unsere Steady-Page werfen. Den Link dazu packen wir in die Shownotes.